Hallo, ich heiße Jelena, ich gehe in die 9. Klasse und bin 14 Jahre alt. Für mich bedeutet Recht, seine eigene Meinung zu haben und sie auch in der Öffentlichkeit zu deuten, ja.
Hallo, mein Name ist Sophie. Ich gehe in die 2. Klasse. Ich bin 7 Jahre alt. Für mich bedeutet Recht, dass Frauen das gleiche Recht wie Männer haben.
Hallo, mein Name ist Janis. Ich gehe in die 7. Klasse und bin 12 Jahre alt. Für mich bedeutet Recht, dass ich in sicher leben kann und dass man Gerechtigkeit erfährt.
Das Wort Recht kann viel bedeuten. Aber wie funktioniert denn das mit dem Recht bei Prozessen vor Gericht? Wie schaffen es die Richter, dass jemand, der etwas Falsches getan hat, auch eine gerechte Strafe bekommt? Mit strengem Blick und einem Hammer, der für Ruhe sorgt? Na gut, das gibt's nur im Film. Ich halte mich lieber an die echten Profis und frage mich in der Stadt durch, in der Sophie, Jelena und Janis wohnen. Karlsruhe.
Recht so. Wie Gerichte entscheiden und warum Richter selten normal sprechen können. Eine Sendung von Kerstin Welter.
Warum ist denn Karlsruhe so bekannt?
Weil in Karlsruhe ziemlich viele Gerichte sind. Auch 2 der 5 höchsten Gerichte in ganz Deutschland. Also.
Dadurch, dass auch hier der Bundesgerichtshof ist und das Bundesverfassungsgericht, denke ich, dass es schon eine große Rolle in Deutschland spielt. Für viele Menschen, die denken dann direkt Karlsruhe.
Ihre Eltern sind beide Richter. Kein Wunder, dass Jelena, Janis und Sophie mir direkt Begriffe um die Ohren hauen, die andere Kinder oft noch nicht mal kennen.
Angeklagt, wenn jemand halt sowas Böses gemacht hat.
BGB, also die ganzen Bücher von den Richtern, Paragraph.
Senat oder Kammer, das verwenden sie schon tagtäglich eigentlich.
Unsere Eltern reden oft über ihren Beruf und ob sie neue Fälle haben, aber sie nennen nie die Namen. Das dürfen sie nicht.
Es hat schon seine Vorteile, dadurch, dass sie sich dann besser verstehen. Besser als wenn dann zum Beispiel der eine Richter ist und der andere Bauarbeiter. Aber es ist schon so, dass man sich dann schon manchmal nervt, wenn man am Tisch sitzt und seine Eltern halt die ganze Zeit über das eine reden und man dann schon die Ohren zuklappt. Man weiß schon, ja, es geht um RK, also Richterkram nennen wir das.
Vom Richterkram werde ich noch viel hören in Karlsruhe. Von den Kindern und von echten Richtern. Wir machen jetzt nämlich eine Stadttour, also Gerichtstour.
Hier ist das Amtsgericht, also es sieht relativ normal aus.
Und wisst ihr, was am Amtsgericht so passiert, was da so für Verfahren jeden Tag abgeurteilt werden?
Eher die kleineren Streitigkeiten bis zu 5.000 Euro und so kleine Faustkämpfe, wo halt nicht wirklich was passiert ist, aber trotzdem halt jemand halt was verbrochen hat. Beim Amtsgericht und beim Landgericht, also da sind nur 3 Richter immer bei einer Sitzung und bei dem Bundesverfassungsgericht und beim Bundesgerichtshof, da sind immer 5, mindestens 5.
Immer mehr.
Ja.
Ich habe schon was gelernt. Je wichtiger das Verfahren, desto mehr Richter sprechen ein Urteil. Mindestens einer, höchstens 5. Aber was machen die denn bis zum Urteil und sonst so?
Morgen.
Am Amtsgericht habe ich deswegen schon jemanden besucht.
Ich bin Steffen Bauerschmidt, Haft- und Ermittlungsrichter und Jugendrichter am Amtsgericht Karlsruhe. Meine Hauptaufgabe ist es, täglich Entscheidungen zu treffen.
Und damit fängt Steffen Bauerschmidt, wie jeder Richter, in seinem Büro an. Das sieht übrigens ganz normal aus. Ein Tisch, ein Computer, Stühle, Ordner, Bücher. Eine der täglichen Aufgaben für einen Haft- und Ermittlungsrichter ist, nachzuschauen. Wurde jemand von der Polizei festgenommen und sitzt in Gewahrsam, also in einer Zelle? Wenn ja, was gibt es für Beweise für die angebliche Tat? Und sagt der Verdächtige was dazu oder nutzt er sein Recht zu schweigen?
Das heißt, die kommen hier manchmal auch rein montagmorgens und dann sitzen da schon 3 Leute irgendwo in einem Raum und warten drauf, dass sie entscheiden, ob die jetzt bleiben müssen in Haft.
Genau, bei 3 wären wir manchmal froh, sind manchmal auch ein bisschen mehr.
Echt?
Manchmal auch ein bisschen weniger. Karlsruhe ist eine große Stadt, also es können 100 sein, war es jetzt aber in der Regel auch noch nicht. Kann einer sein, kann auch keiner sein, so wie heute.
Glück für mich. So kann mir Herr Bauerschmidt die Zellen zeigen. Die Angeklagten sitzen da normalerweise in Untersuchungshaft. So heißt Gefängnis, wenn man noch nicht verurteilt wurde.
Oh, okay. Hier ist jetzt eine richtig große Gittertür mit einem dicken Schloss und dahinter sind, glaube ich, lauter kleine Türen.
Genau, das sind die einzelnen Zellen. Das ist ein schönes Anlassen.
Ja.
Ja.
Aber soll ja auch nicht schön sein.
Nee. Also ich sag mal so, wenn man jetzt das erste Mal in seinem Leben ein Kaugummi für 1 Euro klaut, dann wird man in der Regel nicht in U-Haft genommen. Es gibt schon einen Grund, dass die hier sitzen. Entweder ist die Straftat besonders schwer oder man hat halt zum 34. Mal ein Kaugummi für 1 Euro geklaut. Dann ist eine U-Haft manchmal angezeigt und dann halt auch eine Haft.
Ich habe mir jetzt gerade gedacht, oh, also ich würde mal versuchen, nicht so falsch zu machen, dass ich da irgendwann lande, weil das war wirklich überhaupt gar kein schönes Gefühl da unten.
Selbstverständlich, man soll sich an die Gesetze halten, die es gibt. Wenn man sich entscheidet, straffällig zu werden, muss man früher oder später auch damit rechnen.
Jeder Gerichtssaal ist gleich aufgebaut. In der Mitte vorne steht der Richtertisch, etwas höher. Mittig vor den Richtern steht ein Zeugenstuhl. Und an den zwei Seiten sitzen Verteidigung und Anklage. Also derjenige, der was falsch gemacht hat mit Anwalt und genau gegenüber jemand von der Staatsanwaltschaft. Das ist die Behörde, die angeklagt hat und die eine Strafe für die Tat fordert. Und dann gibt's natürlich noch den Richter, der sich beide Seiten anhört und dann das Urteil fällt.
Auf dem Richtertisch steht ein Telefon, eine Uhr, wahrscheinlich ganz wichtig, dass man sieht, wie lange man verhandelt.
Genau.
Bisschen Schreibzeug hier. Und ein Mikrofon.
Mit dem Mikrofon ruft man die Zeugen auf, die draußen im Wartebereich sitzen. Die Zeugen sollen natürlich nicht von Anfang an bei einer Verhandlung dabei sein, dass sie mitbekommen, was alles passiert, sondern sollen ja unabhängig berichten.
Müssen Zeugen hier auch wie im Fernsehen auf irgendwas schwören?
Ein Eid ableisten habe ich persönlich, ich habe noch keinen Zeugen vereidigt.
Also eigentlich glaubt man den Leuten?
Nicht allen. Ich meine, das ist ja das Spannende an unserem Beruf, dass es halt immer verschiedene Zeugenaussagen gibt. Und dass man die halt im Endeffekt würdigen muss und dann für sich rausfinden muss, was ist die Wahrheit und was ist nicht die Wahrheit.
Die Wahrheit zu finden dauert übrigens auch viel länger als im Film. Bei einem Mord zum Beispiel kann der Prozess mehrere Tage gehen. Und trotzdem kann man auch mitfiebern und dabei sein.
Die Verhandlungen sind in Deutschland grundsätzlich alle öffentlich, was auch wichtig ist, dass jeder weiß, warum, wieso, weshalb kommt die Justiz zu dem und dem Ergebnis.
Das heißt, ich könnte auch als ganz normaler Mensch, wenn ich da Interesse habe, kann ich hierher kommen, mich hier auf eine dieser Klappstühle setzen und zuhören und eine ganze Verhandlung lang verfolgen.
Genau, nicht nur eine, sondern einen ganzen Vormittag hier verbringen. Es sind meistens mehrere Verhandlungen an einem Tag. Machen auch viele. Es gibt so einen richtigen Gerichtstourismus mittlerweile.
So hört sich das dann an, wenn ein Prozess beginnt. Bevor alle neugierigen Zuschauer still sein und die Reporter ihre Mikrofone und Kameras ausschalten müssen. Weil ganze Verhandlungen nicht aufgenommen werden dürfen. Während mich Herr Bauerschmidt weiter herumführt, lerne ich noch mehr wichtige Sachen. Sobald ein Angeklagter wahrscheinlich mit mehr als 2 Jahren Haft bestraft wird, müssen 3 Richter das Urteil fällen. 1 Berufsrichter und 2 Schöffen. Die haben nicht Jura studiert, sondern sind als ganz normale Bürger dabei. Damit das Urteil verständlich und eben gerecht ausfällt. Davor besprechen die Richter ausführlich alles, was sie im Prozess gehört haben. Hat der Angeklagte schon mal was verbrochen? Hat er gestanden? Tut es ihm leid? Bei einem Urteil zählt immer auch, was für den Angeklagten spricht. Und die Tat muss 100%ig bewiesen sein.
Beispielsweise ein Banküberfall. Da hat jemand eine Sturmhaube auf. Ich sage, okay, man kann ihn anhand von DNA-Spuren beispielsweise innerhalb der Sturmhaube, es war ja dringender Tatverdacht, und setze ihn in U-Haft. Dann stellt sich in der Hauptverhandlung heraus, ja, die DNA-Spur, die war vielleicht vom Vorgänger, der den Sturmhaube aufhatte. Er war das gar nicht, weil er zu dem Tatzeitpunkt
Eis essen
war. Richtig, war ein Eis essen mit Zeugen. Dann wird es natürlich schwierig, ihm das nachzuweisen. Und dann wird das Gericht ihn freisprechen. Es ist das Gute in Deutschland, dass alles mehr als einmal kontrolliert werden kann, wenn es denn Zweifel gibt. Klar, wenn ein Richter schon Zweifel hat, dann muss er freisprechen.
Im Zweifel für den Angeklagten. Jetzt verstehe ich das. Eine Frage habe ich aber noch, bevor ich das Amtsgericht wieder verlasse.
Sie haben ja überhaupt gar keine Richtersachen an. Also ich stelle mir mal vor, Richter haben so schwarze, lange Klamotten an und so.
Die schwarzen, langen Klamotten nennt man Roben und die haben wir an, wenn wir in Verhandlungen sind. Sonst privat trage ich die jetzt eher selten.
Und haben Sie die hier in Ihrem Schrank hängen, die Robe?
Die Robe, ja.
Können wir mal zeigen? Ah, sehen die alle gleich aus von allen Richtern?
Ja, nicht von allen Richtern, also die vom Bundesverfassungsgericht, die sind beispielsweise rot. Die am Amtsgericht sehen alle so aus.
Das war also das Amtsgericht. Von dort kann man direkt auf das Bundesverfassungsgericht schauen, wo die Richter mit den roten Roben arbeiten, von denen Herr Bauerschmidt gesprochen hat. Übrigens die 2. Station meiner Karlsruhe Gerichtserkundungstour mit Sophie, Jelena und Janis.
Also das ist das Gericht für den Verfassungsschutz und die Richter darin passen darauf auf, dass das Grundgesetz eingehalten wird und es sind auch nur wenige Richter. Meine Mutter hat mir vorhin gesagt, dass es 16 gäbe. Sie hat dort auch mal gearbeitet als Wissenschaftshelferin. Also sie war dort die Helferin eines Richters, ja.
Das ist das höchste Gericht in Deutschland. Und ich weiß noch, da sind solche Gänge, da sind wir früher immer als kleine Kinder, als meine Mutter dort auch gearbeitet hat, sind wir da immer durchgerannt.
Sieht schon ziemlich schick aus, ganz viel Glas und ganz viel Holz.
Und ganz geschützt von Polizisten.
Da kann man viel sehen, was in dem Gebäude passiert. Ich glaube, dass man die außenstehenden Menschen auch, was so ein lebender Richter quasi auch mitkriegen, wortwörtlich quasi einen Einblick ins Leben haben und wie sie arbeiten und so, und damit sie quasi sich das besser vorstellen können.
Habt ihr schon mal Richter sein irgendwie gespielt?
Da war so ein Stück, das wir beim Herbstklassenfest gemacht haben. Und da durfte man sich aussuchen, welche Rolle man hatte. Und ich hatte mir den Richter ausgesucht.
Wir hatten letztes Jahr, wie hieß das Buch?
Ein Polizist.
Wilhelm Tell, genau, Wilhelm Tell. Jetzt ist mir der Name wieder eingefallen. Hatte dann jeder eine Rolle bekommen. Und dann war ich dann der Richter. Und dann mussten wir jetzt quasi in diese Rolle hineinversetzen, jemanden zu verurteilen. Man hat sich schon sehr, wenn ich das so sagen kann, mächtig gefühlt. Aber ich hatte dann schon irgendwie komisches Gewissen. So. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so toll, wenn quasi einer so allein bestimmen darf.
Wobei ja im echten Leben Richter ja nicht alleine bestimmen, ja, sondern ja immer mit anderen zusammen.
Genau. Es ist ja so, dass man eine Revision beantragen kann. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel mit seinem Urteil nicht zufrieden ist, dann kann man sagen, ja, es kann nicht sein. Und dann guckt quasi nochmal jemand drauf. Das ist ja so ähnlich wie beim Abitur auch, dass dann drei verschiedene Menschen drauf gucken. Und dann fühlt er sich, glaube ich, der Angeklagte auch besser, weil er weiß, ja, okay, dann ist es wahrscheinlich so, wie es ist.
Das wichtige Bundesverfassungsgericht entscheidet übrigens nicht darüber, ob ein Einzelner bestraft werden muss oder darf, sondern ob in den Fällen dort die Grundrechte beachtet wurden. Kommen wir aber nochmal zu unserem fiesen Kaugummidieb. Der müsste sich, wenn er mit dem Urteil vom Amtsgericht nicht einverstanden ist, ans Landgericht wenden. Das ist die nächste Instanz. Auch Landgerichte gibt es in ganz Deutschland. Und das in Karlsruhe ist ziemlich groß, wie ich bei meinem Besuch bei Richterin Caroline Klei festgestellt habe.
So, jetzt habe ich mich direkt mal verlaufen. Es ist sehr verwirrend hier.
Dann waren Sie auch wahrscheinlich schon beim Schwurgerichtssaal. Ja.
Schwurgerichtssaal, was macht man da?
Das ist eben der größte Verhandlungssaal hier, wo die ganzen großen Verfahren im Prinzip stattfinden. Also auf jeden Fall die Schwurgerichtskammer verhandelt da immer, die eben über Mord und Totschlag entscheidet. Und das ist so der große Saal hier.
Mord und Totschlag, na, der interessiert mich ja schon sehr, der Saal. Aber weil darin gerade eine Verhandlung stattfindet, zeigt mir Caroline Klei erstmal einen Sitzungssaal für die sogenannte Große Kammer. So wird eine Gruppe von Richtern genannt, die über Fälle am Landgericht entscheiden. Mindestens 4 Richter sind es immer.
Das sieht man schon, das ist eben etwas größer. Die Richterbank hat 4 Stühle jetzt gerade. Wie gesagt, da kann auch noch ein 5. hingestellt werden, falls wir mal zu 5 sind. Die Bank, wo die Angeklagten sitzen, ist ein bisschen größer, weil manchmal dann ein paar mehr Angeklagte da sind.
Wo sitzen Sie denn immer?
Normalerweise immer rechts vom Vorsitzenden. Also der Vorsitzende, der sitzt hier ganz in der Mitte. Der bestimmt quasi, wer wann redet und welche Zeugen wann gehört werden und so weiter.
Und Sie würden dann jetzt hier sitzen, haben einen guten Blick. Oh ja, auf den ganzen Saal. Ich habe mich jetzt mal mit zu Ihnen gesetzt.
Sie sind jetzt gerade Vorsitzende.
Caroline Klei war, bevor sie Richterin wurde, Staatsanwältin.
Und was ist die Rolle von der Staatsanwaltschaft?
Die Staatsanwaltschaft, die führt erstmal das Ermittlungsverfahren. Eigentlich macht die Polizei natürlich die ganzen Ermittlungen. Aber wenn die Staatsanwaltschaft meint, die Polizei soll nochmal zum Beispiel nochmal einen anderen Zeugen befragen oder sonst noch irgendwelche Beweise erheben, dann kann die Staatsanwaltschaft das bei der Polizei anordnen und die Polizei macht das dann für die Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft entscheidet dann nachher auch, was mit der Sache danach passiert. Also nur gewisse Fälle kommen dann eben überhaupt zum Gericht und nur über diese Fälle kann dann auch das Gericht entscheiden.
Ich habe mir jetzt schon viele Sachen aufgeschrieben. Am Amtsgericht entscheidet ein Berufsrichter, manchmal mit 2 Schöffen. Am Landgericht sind es 2 oder 3 Berufsrichter und 2 Schöffen, weil es um immer mehr geht. Wenn ein Angeklagter das Urteil vom Amtsgericht unfair findet, geht er in Berufung. Das heißt, das Landgericht macht den ganzen Prozess noch einmal und prüft so das Urteil. Und wenn einer dann immer noch nicht zufrieden ist, geht es sogar noch weiter. Dann mit einer Revision ans nächsthöhere Gericht.
Und Revision, was heißt es?
Dass das Verfahren nicht mehr insgesamt durchgeführt wird, also es werden keine Zeugen mehr gehört, sondern das Gericht schaut sich nur das Urteil an und das Protokoll von der Hauptverhandlung und beurteilt nur anhand von dem Urteil und von dem Protokoll, ob das Gericht eben richtig entschieden hat, ob Rechtsfehler gemacht wurden vom Gericht.
Mir schwirrt der Kopf. Es gibt so viele Worte, die Richter gar nicht anders sagen können. Revision, Berufung, Instanzen, Schwurgericht. Ah, da war ja noch was. Der Saal für Mord- und Totschlagsfälle.
Genau, das ist der größte Saal, das ist der Schwurgerichtssaal, in dem auch die großen Verfahren verhandelt werden.
Oh, riesiger Saal, da ist sogar eine Leinwand hinten, hinter dem Richtertisch.
Allerdings wird eigentlich eher dieser Fernseher benutzt.
Muss man als Richter auch Blut sehen können? Weil man sieht ja wahrscheinlich schon oft Fotos von irgendwelchen Tatorten, wo jemand ermordet wurde und da ist dann eine große Blutlache oder so.
Das muss man sicherlich als Richter können. Da ich nicht in der Schwurgerichtskammer bin, muss ich nicht so oft blutige Bilder anschauen.
Mit Sophie, Jelena und Janis bin ich mittlerweile an der letzten Station unserer Tour durch Karlsruhe, der Stadt der Richterentscheidungen, angekommen.
Jetzt stehen wir hier vor einem ganz schönen großen Gebäude.
Ja, das ist der Eingangsbereich vom Bundesgerichtshof hier. Man merkt, dass man hier nur sehr schwer reinkommt, dass hier überall Schranken sind und hier auch Polizei ist. Man kann durch die Gläser nicht sehen. Hier arbeitet auch unsere Mutter und ist hier Strafrechtlerin.
Ja. Und was ist denn der Bundesgerichtshof überhaupt?
Also der Bundesgerichtshof bekommt die Fälle von den Gerichten unter ihm, also vom...
Das ist die oberste Instanz, ja. Da geht es um viel.
Ja. Könnt ihr euch erinnern, was ihr gedacht habt, als eure Mutter euch erzählt hat, dass sie jetzt hier Richterin wird plötzlich?
Ich war schon sehr stolz auf meine Mutter. Das ist ja jetzt nicht jeder.
Es ist schon was Außergewöhnliches, da gewählt zu werden.
Also man wird gewählt auf jeden Fall, man kann sich nicht bewerben.
Ja, man kann sich nicht bewerben. Ich bin schon sehr, sehr stolz auf meine Mutter und das, was die Sophie vorhin gesagt hat, dass Frauen die gleichen Rechte wie Männer haben, das ist schon richtig, weil beim Bundesgerichtshof, da ist die höchste Richterin.
Ganz genau 46 Richterinnen gibt es am Bundesgerichtshof. Richter fast doppelt so viele. Und noch eine Zahl. Über mehr als 7000 Verfahren entscheiden diese Richter gemeinsam im Jahr. Sehr viel zu tun. Kein Wunder, dass ich bei meinem Besuch bei der Mutter von Sophie, Janis und Jelena schon ganz früh am Bundesgerichtshof sein muss. Christina Pernice ist Bundesrichterin. Das heißt so, weil sie und ihre Kollegen für die Bundesrepublik Deutschland entscheiden. Was sie sagen, gilt. Ganz beeindruckt lasse ich mich zum großen Verhandlungssaal führen.
Die Richter am Amtsgericht und am Landgericht hatten ganz viele Schlüssel immer. Es wurde ganz viel aufgeschlossen und abgeschlossen. Ist das hier auch so? Ich sehe, Sie haben eine Karte.
Eine elektronische Karte, die geht bei allem. So, jetzt kommen wir in den Sitzungssaal rein. Der wird dann normalerweise von einer Wachtmeisterin oder einem Wachtmeister geöffnet und wir laufen dann hier rein. 5 Leute immer zusammen, also 5 Richter entscheiden die Sachen hier.
Die Frau Klei vom Landgericht hat ja gesagt, beim Landgericht fangen dann oft Fälle an, die ganz schlimm sind. Also schlimmer als die Fälle, die am Amtsgericht verhandelt werden. Und wenn dann am Ende der Angeklagte oder die Angeklagte sagt, nee, ist nicht okay, das Urteil so, dann kommt er nochmal zum Bundesgerichtshof.
Dann kommt er zu uns, genau. Und dann müssen wir uns halt ansehen, ob das Landgericht irgendwelche Fehler gemacht hat. Wir überprüfen nicht mehr, ob etwas wirklich so war, sondern wir überprüfen die Entscheidungen nur auf Rechtsfehler. Und normalerweise entscheiden wir das dann nicht einfach anders, sondern normalerweise läuft es so, dass wir dann das Urteil des Landgerichts aufheben und wieder zurückverweisen ans Landgericht und dann müssen die das nochmal machen.
Ich notiere in Richtersprache. Der Bundesgerichtshof ist eine Rechtsinstanz. Die Richter hier denken bei ihren Entscheidungen über sehr komplizierte oder grundsätzliche Dinge nach. Sie kontrollieren Urteile von den unteren Gerichten und entscheiden meistens in einer geheimen Beratung von einem Senat. Das sind 5 Richter. Da sind keine Laienrichter, also Schöffen, dabei. Denn für die Beurteilung von Rechtsfragen muss man Jura studiert haben. Eine richtige Hauptverhandlung gibt es nur dann, wenn ein Generalbundesanwalt, das ist quasi die Staatsanwaltschaft für ganz Deutschland, extra eine Verhandlung beantragt. Oder die 5 Bundesrichter sich nicht einig sind.
Also manchmal ist es rechtlich kompliziert, manchmal ist es aber auch einfach so, dass die verschiedenen Richter, die beteiligt sind, die Dinge unterschiedlich sehen. Weil wir ja alle das Urteil verantworten müssen, diskutieren wir das wirklich so gründlich und wir versuchen, diejenigen, die das anders sehen, auch zu überzeugen. Nicht nur zu überreden, sondern zu überzeugen, dass die Lösung richtig ist, weil wir alle ja gerade stehen müssen für dieses Urteil.
Im öffentlichen Prozess tragen die Richter am Bundesgerichtshof übrigens rote Roben. Ähnlich wie am Bundesverfassungsgericht, nur etwas dunkler. Die meiste Arbeit erledigen auch die Bundesrichter aber in normaler Kleidung, im Büro.
Oh, da liegen aber viele Akten im Schrank. Ordner und so Kladden, braun und rot, unfassbar viele Unterlagen. Haben Sie das alles gelesen?
Da liest man schon eine ganze Menge in dem Beruf, das ist wohl so. Aber es ist alles wahnsinnig interessant. Also seit ich das hier mache, ist der Sonntagabends-Krimi eher langweilig. Das sind ja Fälle, die so passiert sind im wahren Leben. Das hat sich niemand ausgedacht.
Ist hier ein Schrank. Ist in dem Schrank das drin, was ich vermute, was drin ist? Was
also,
zum Anziehen?
Da sind eine rote und eine schwarze.
Oh, Moment, das ist, also ich kannte ja bisher nur schwarze Roben.
Genau.
Können Sie die mal anziehen?
Ja, kann ich machen. Die zieht man so drüber, genau.
Und kann irgendwas drunter anhaben?
Ja, wobei man ein weißes Hemd anhaben muss. Die haben auch Taschen. Die eine Tasche ist zugenäht, da sind die Stifte drin. Und die andere Tasche, die ist nicht zugenäht, da kann man dann in die eigene Hosentasche greifen.
So, und wo die Bundesrichterin jetzt schon in ihrer Arbeitskleidung vor mir steht, und weil ich weiß, dass ihr Mann auch Richter ist, die letzte Frage. Mal ehrlich, wie viel Justiz müssen Ihre Kinder zu Hause ertragen?
Also wir besprechen natürlich nicht unsere Fälle mit Namen, das ist ja alles geheim. Aber dass man mal so sagt, so, oh, da habe ich das und das zu entscheiden, ganz schön kompliziert, wie würdest du das denn sehen? Das kommt schon öfter mal vor und dann verdrehen unsere Kinder immer die Augen und da haben sie auch manchmal recht. Ja, die sagen dann immer, RK, RK heißt Richterkram. Oder wenn wir uns nicht sehr umgangssprachlich ausdrücken, dann verdrehen sie die Augen und sagen RS, das heißt Richtersprache.
Mit Richtersprache kann ich jetzt auch beeindrucken. Dank den Richterkindern Sophie, Janis und Jelena und den Richtern Steffen Bauerschmidt, Caroline Klei und Christina Pernies verstehe ich besser, wie unser Rechtssystem funktioniert. Wer was verbockt, wird bestraft. Sonst würde sich niemand an die Regeln halten. Aber bestraft wird immer so gerecht wie nur möglich und vor allem überprüfbar. RK, Richterkram, ist also nicht nur nervig, er ist wichtig.
Den Beruf gibt's, weil sie wollen, dass Gerechtigkeit auf der Welt ist.
So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ist euch aufgefallen, dass eure Eltern besonders gerechtigkeitsliebende Menschen sind?
Jein. Also sie sind ja auch Menschen. Wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich habe die Gummibärchen nicht aufgegessen, dann sagen die, doch, du hast die Gummibärchen auch gegessen. Und dann ist es schon so, dass man das schon merkt zu Hause.
Ja. Ist es manchmal auch ein bisschen doof, Richter als Eltern zu haben, weil man besonders korrekt sein muss?
Also, wenn unsere Eltern sich mit anderen Richtern oder Anwälten verabreden, dann müssen wir uns natürlich sehr gut benehmen.
Ja.
Sind die strenger als andere Eltern, meint ihr?
Ja, auf jeden Fall.
Eigentlich sind beide sehr nett.
Das war Recht so. Wie Gerichte entscheiden und warum Richter selten normal sprechen können. Eine Sendung von Kerstin Welter.